Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste. Ein vollgepacktes und turbulentes Skisprung-Wochenende liegt hinter uns und das will natürlich aufgearbeitet werden in dieser neuen Ausgabe der Flugshow. Und ja, durch das Wind- und Schneechaos gekämpft habe nicht nur ich, Luis Holoch, mich an diesem Wochenende, sondern auch die liebe Julia Kemp, die heute mit dabei ist. Hallo Julia.
Hallo Luis, hallo alle da draußen, schön wieder dabei zu sein.
Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, wie wir das so oft vor einer Sendung machen. Wir wissen gar nicht groß, welche Lehren wir jetzt aus dem Wochenende ziehen sollen und können. Deswegen haben wir gedacht, Mensch, wir greifen mal so die generellen Themen an, ja, weil was will man eine Windlotterie in Zakopane denn so verlieren? Deswegen wäre meine Einstiegsfrage an dich: Wenn du jetzt am Samstag in Zakopane als Zuschauerin vor Ort gewesen wärst, hättest du Freude dran gehabt, beziehungsweise auch die nötige Geduld, dir 6 Sprünge von denselben Athleten anzuschauen?
Ich glaube, ich bin sowieso nicht die Person für Zakopane. Ich glaube, das wäre mir alles zu laut und zu feuchtfröhlich da. obwohl, natürlich, manchmal hat man Bock auf Party, dann ist das bestimmt der richtige Ort. Nee, ich bin leider nach wie vor noch kein Fan vom Superteam. Meine Aufmerksamkeit schweift da schnell ab. Es sind mir zu viele Pausen, also zwischen den Durchgängen. Und dann ist es irgendwie also der erste Durchgang funktioniert für mich noch und dann, also der erste mit den jeweils 2 Springern und dann verliert es sich für mich. Also ich kann mich da irgendwie noch nicht so richtig dran gewöhnen. Aus deutscher Sicht jetzt Richtung Olympia geguckt, ist das vielleicht ja gar nicht so schlecht, dass es dieses Format bei Olympia gibt mit Felix und Hille. Aber jetzt von der reinen Freude am Zuschauen vermisse ich das klassische Teamspringen sehr. Und bei dir?
Es geht mir ähnlich. Ich hätte auch gleich schon einen Vorschlag, wie man das Superteam tatsächlich super machen könnte. Das stelle ich jetzt erstmal hinten ran. Ich habe auch meine Probleme mit dem Tag gehabt, weil das natürlich jetzt eine Extremsituation war. Um den Veranstalter zu entlasten, hat man gesagt, okay, wir machen nur 2 Tage. Das heißt, die Athleten können nach der Tournee auch einen Tag später anreisen, was ich alles total nachvollziehbar finde. Aber Leute, 2 Trainingssprünge plus Qualifikation plus 3 Durchgänge Superteam von, also dann, ich habe jetzt nicht nachgezählt, wie viele Leute es waren, die da 6 Sprünge absolviert haben, aber das, sorry, das ist mir viel zu viel. Es ist auch, es wird ja dann irgendwann eintönig so und du hast ja nun mal das Problem, du musst die Zuschauer auch irgendwie bei der Stange halten. Ich habe die Leute wirklich bewundert, die vom ersten bis zum letzten Sprung da geblieben sind. Das fand ich übertrieben. So, deswegen das Experiment bitte nicht nochmal wiederholen. Das wäre mein Appell. Und damit komme ich auch zu dem Vorschlag, wie man das Superteam besser machen kann und vielleicht ja sogar diesen Effekt erzielen kann, den sich ja gerade Sandro Pertile als Erfinder dieses Format wünscht, dass du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass die kleinen Nationen wirklich vorne landen. Nämlich, man streicht das Ding auf 2 Durchgänge zusammen. Man macht nicht, wie jetzt mit 14 Teams, runter auf 12 und dann auf 8, sondern du kannst ja Punkte für die ersten 12 vergeben, bin ich total fein mit, aber es reichen 2 Durchgänge. Weil damit hättest du gerade in diesem Wettkampf für noch größere Überraschungen gesorgt, als es schlussendlich jetzt rausgekommen ist. Weil ich bin der Meinung, je mehr Sprünge du den Top-Athleten gibst, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass sie sich durchsetzen werden.
Stimmt, stimmt, ja. Ja, finde ich eine gute Idee. Dann hast du ein knackiges Format, das sich so leichter wegsnacken lässt und auch in so einen Wintersport-Wochenendtag ganz gut sich einfügt, weil da gibt es ja immer viel zu gucken und viel auszustrahlen.
Ja.
Finde ich eine gute Idee. Könnten wir Sandro mal zuspielen?
Ja, ich werde ihn das nächste Mal fragen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Aber ob jetzt 2 oder 3 Durchgänge, holla die Waldfee, es hätte sich nicht verhindern lassen, dass die Österreicher dieses Springen gewinnen und auch mit was für einem Vorsprung. Aber Ich denke mal, wir waren uns vorher einig, alles andere wäre auch eine riesige Überraschung gewesen. So ehrlich darf man und muss man in dem Fall dann auch sein. Aber zumindest um Platz 2 und 3 ist es ja spannend gewesen. Da waren es dann 4 Nationen, die sich drum gebettelt haben, nämlich Slowenien, Polen, Norwegen und sogar die Schweiz mit Sandro Hausfeld und Gregor Duschwanden. Also den Teil des Superteams, den fand ich cool. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe mich sehr darüber amüsiert und auch zustimmend genickt, als Werner Schuster am Sonntag dann rückblickend sagte: Ja, also selbst David Kubacki konnte es nicht verhindern, dass Kacper Tomaszek die Polen auf Platz 3 führt.
Ist einfach so gut, oder?
Ich fand das sowas von on point, weil ganz ehrlich, David Kubacki, glaube ich, keine Ahnung hatte, wie er auf dieses Podium gekommen ist.
Das, aber natürlich auch irgendwie eine schöne Story für die Leute, die dann da wirklich die 10-Millionen-Sprünge abgewartet haben im Schnee treiben von
Total,
Zakopane.
ja.
Wie toll für die Schweiz, oder? Dass die auf Platz 5 gelandet sind und dass die auch so nah dran waren und also da so eine Spannung reingekommen ist, ob sie dann noch auf das Podest können und so. Also genau für sowas ist das Superteam dann doch eine ganz gute Idee, aber du hast recht. Also mit deiner Idee könnten sich ja meine Probleme mit dem Superteam eliminieren lassen, nämlich die Unübersichtlichkeit und dass sich das so auserzählt hat. Zu viele
Ja.
Pausen und so. Genau.
Also ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, ob die Schweiz tatsächlich, also auf dem Podium wären sie, glaube ich, nicht gelandet. Sie wären wahrscheinlich auf der 4 gelandet, aber das wäre ja auch noch mal ein Stückchen besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz haben die beiden ja dann einen super Wettkampf
Mega.
hingelegt, dass sie da von Anfang bis Ende mithalten konnten. Wirklich, wirklich cool. Man muss ja auch sagen, wenn man sich die beiden Tage jetzt so anschaut, ist es leider auch der berechenbarere und aussagekräftigere Tag gewesen. Also wenn es jetzt darum geht, die Normalform der Springer herauszufinden, bist du an dem Tag sicherlich besser dran gewesen als jetzt am Sonntag. Aber unterm Strich finde ich es ein gerechtes Ergebnis, weil, also ich meine, was Angela Niszek an dem Tag schon veranstaltet hat und dass er das an einem Sonntag dann bestätigt hat, hat ja auch ins Bild gepasst. Und es war ja, also die Kritik an Kubacki war ja eigentlich ein großes Lob an Tomaszek, was Werner Schuster da ausgesprochen hat, weil er mal wieder derjenige war, der den Polen so das Wochenende gerettet hat. An beiden Tagen.
Wo war der eigentlich im letzten Jahr? War der da auch schon im Weltcup und ich habe ihn einfach nicht mitgekriegt oder war der da noch Conti Cup?
Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt stetiges Mitglied im Conti Cup war. Also er hat erst in
Krass.
Lillehammer sein Weltcup-Debüt überhaupt gegeben, ja.
Krass. Das ist doch immer, das ist doch das, was am Skispringen immer so viel Spannung ausmacht, dass man vor jeder Saison einfach nicht wissen kann, welche Leute aufzeigen dieses Jahr. Das ist doch super interessant. Das ist so spannend.
Und vor allem, was ihn ja offenbar auszeichnet, dass er sich gar nicht um den Rummel schert, der um ihn logischerweise jetzt passiert. Das finde ich für einen Mann seines jungen Alters mit 18 wirklich bemerkenswert. Also ist er schon ein Unikat in der Hinsicht.
Hoffentlich bleibt das auch so. Ich meine, in Polen hat er natürlich besonders viel Druck, mit der Nationalsportart und so. Ja.
Wird spannend, ja. Dann, ja, ihr habt es schon, wenn ihr es nicht eh gesehen habt, habt ihr es jetzt spätestens gehört, dass über Team Deutschland bislang noch kein Wort verloren wurde. Das hat auch seinen Grund, denn einerseits sind sie ja mit einer Rumpftruppe an den Start gegangen, sie sind nur zu dritt dort gewesen. Das heißt, es wurde dann quasi eine Ausscheidung gesprungen, wer denn beim Superteam zuschauen muss. Und es hat in dem Fall Andreas Wellinger getroffen, der sich dann mit anschauen musste, wie sich Karl Geiger und Pius Paschke in den letzten Durchgang gequält haben. So möchte ich das jetzt mal formulieren. Aber zumindest in diesem letzten Durchgang als Viertbeste abgeschlossen haben. Also ihnen hat dieser letzte Durchgang ironischerweise sogar geholfen, weil sonst wäre das Ergebnis noch schlechter gewesen. Aber ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich habe mir im Vorhinein nicht viel erwartet und genau das ist eingetreten.
Ehrlich gesagt dachte ich, es könnte sogar noch schlimmer werden. Also, natürlich habe ich mir auch nicht viel erwartet, aber es hat halt einfach nicht so richtig Spaß gemacht, dazu zuzugucken, wenn man auf das deutsche Team sich fokussiert hat. Karl Geiger dann im letzten Sprung hat nochmal aufgezeigt und es war halt so, ich war ja diejenige, die vor. Wann war das? Nach der Oberstdorf, unsere Oberstdorf-Zusammenfassung, genau. Da habe ich, glaube ich, sowas gesagt wie: Karl Geiger geht den Richard-Freitag-Weg und wir können uns jetzt langsam ein bisschen von ihm verabschieden. hatte ich vielleicht Unrecht, ich hoffe, weil er doch in Probesprüngen und jetzt dann da, also da ist ja noch was, es schlummert noch in ihm. Und das ist dann schon schön. Aber sag mal, hättest du Geiger aufgestellt oder hättest du Wellinger aufgestellt nach den Probesprüngen?
Ich hätte ehrlicherweise auch Wellinger aufgestellt.
Ich
Also
auch.
ich ehrlicherweise die Qualifikation konnte ich nicht schauen. Da ist Geiger ja offensichtlich besser gewesen als Wellinger. Aber für mich wäre dann die Summe der drei Sprünge ausschlaggebend gewesen und nicht nur der eine gewertete.
Ja,
Also so
same.
ganz habe ich es nicht verstanden. Aber ich sage jetzt mal, also gut, der erste war wirklich nicht gut. Das war wieder ein Rückschritt. Aber dass er sich dann nochmal zusammengerauft hat, das fand ich auch positiv, ja.
Ich meine, er war in der dritten Runde dann Zweiter in seinem Feld. Das ist
Ja.
ja schon mal eine gute Sache.
Definitiv, ja. Da ist er nur hinter. Wer ist es denn
Okay.
gewesen? Hinter. Ja, genau.
Und das ist schon mal
Der.
was. Zweiter hinter Höll, das muss man schon mal schaffen.
Also durchaus, ja. Also. Ja, jetzt war natürlich die Headline so, ja, es ist das schlechteste Ergebnis für Deutschland bei einem Superteam jemals.
Es gibt halt auch noch nicht so viele Super-Team-Springen im
Richtig, es war
Vergleich.
jetzt das siebte im Weltcup, immerhin. Es ist natürlich auch nicht gut, aber wie schon gesagt, nach zwei Durchgängen wäre es halt doch schlimmer gewesen. Also man musste wirklich, man war ja auf die Schwäche der Japaner angewiesen, die an diesem Wochenende maximal körperlich anwesend war, dass man es überhaupt in diesen Durchgang geschafft hat. Weil an sich hätte es die Leistung nicht unbedingt verdient gehabt, wenn man ehrlich ist.
Ja, schon traurig.
Ja, umso erfreulicher, und ich glaube, da hat sich so ziemlich jeder mitgefreut, war das, was das Team abgeliefert hat, was schlussendlich nur 2,6 Punkte hinter Deutschland gelandet ist, nämlich die Ukraine mit Jewgen Marusiak und Vitali Kalinitschenko, die also bis zum letzten Sprung sogar vor Deutschland lagen, weil Marusiak mit 136 Metern direkt mal richtig gut losgelegt hat. Also der Mann hat an diesem Wochenende in Zakopane seinen Spaß gehabt.
Ja, und wäre auch am Sonntag in den zweiten Durchgang gekommen und so. Also da habe ich mich wirklich doll gefreut für die. Voll cool. Voll, also, aber trotzdem auch als Statistik, Deutschland knapp vor der Ukraine, das ist auch erstmal etwas, was man verdauen muss. Finnland, Ukraine, Deutschland, diese Reihenfolge,
Ja,
ungewöhnlich.
ungewöhnlich, definitiv, ja. Für die einen der größte Erfolg überhaupt in der Weltcup-Geschichte, für die anderen eine der größten Niederlagen, ja. So eng liegt das manchmal beisammen, ja. Ansonsten, ja, weiß ich auch gar nicht groß, was ich noch zu diesem Wettkampf eigentlich sagen soll. Also, wie gesagt, vom Spannungsfaktor wäre es, glaube ich, interessant gewesen, das Einzel an dem Tag auch zu haben. Das wäre, glaube ich, ein ziemlicher Krimi geworden, weil sie sich ja doch überboten haben mit Höchstleistung. Und am Sonntag, wenn wir auf den Tag zu sprechen kommen wollen, hat nicht immer nur die Leistung über das Ergebnis entschieden. Ich würde sagen, abseits des Podiums zumindest, weil Angela Niszek aus meiner Sicht dieses Springen hochverdient gewonnen hat vor Jan Hörl und Manuel Fettner. Der Kollege ist damit der zweite Springer in der Weltcup-Geschichte, der es geschafft hat, jenseits der 40 Jahre aufs Podium zu springen. Der andere ist
Ja.
natürlich Julia, wer könnte das sein? Da gibt's, wer
Naja.
behält alle Altersrekorde?
Ja, okay. Dann der gute Mann, den wir auch nächste Woche in Sapporo sehen.
Richtig. Natürlich nur Riyake Kasai, ja.
Schön.
Aber das fand ich schon mal cool, dass er jetzt zumindest jetzt einen Altersrekord nicht alleine hat. Also es gibt noch andere alte Recken, die da für Furore sorgen. Und ja, man sieht, der Mann kämpft um sein Olympiaticket. Und zwar mit allem, was er hat. Und ja, aus deutscher Sicht war dieser Wettkampf ironischerweise sogar wieder ein Schritt nach vorne, weil Pius Paschke auf Platz 9 gelandet ist. Und auch Andreas Wellinger hat es mal wieder in den zweiten Durchgang geschafft als 22. Karl Geiger dagegen sehr bitter, ordentlichen Sprung gemacht, 31. Geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel schlussendlich gefehlt hat. Viel ist es nicht gewesen, aber der hat ziemlich frustriert reagiert, als er sich gestellt hat.
Als ich da zugeschaut habe, war ich auch wirklich die ganze Zeit am Ticker und habe immer geguckt, fällt noch einer raus, fällt noch einer raus, fällt noch einer raus, damit Karl noch reinrutscht. Weil ich schon die Hoffnung hatte, dass er, wenn er nochmal einen Sprung machen darf, vielleicht nochmal, so wie am Samstag es schafft, nochmal einen besseren zu machen. Und er war jetzt ja auch nicht super schlecht. Ich meine, das war, wie gesagt, ja kein extrem repräsentatives Springen. Und also, ja, er wäre wahrscheinlich jetzt nicht unter die Top 20 gekommen, aber ne, Baby Steps hätten ihm wahrscheinlich auch schon geholfen. Du, ich hatte gerade noch einen Gedanken.
Ja.
Als ich wieder so richtig intensiv angefangen habe, Skispringen zu gucken, das war die Zeit, wo Richard Freitag und Andy Wellinger so die Zugpferde waren, ne? Das war so 2018 dann, ne? Ja. 17, 18, sowas. Und zu der Zeit waren ja Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stefan Laie, waren ja diejenigen, die dann eher so zweite Reihe waren, aber im Weltcup. Und dann auch manchmal nicht in den zweiten Durchgang gekommen sind, aber oft irgendwie Top 20, manchmal nur Top 30 gemacht haben und so weiter. Letztendlich stellt sich das Bild jetzt gar nicht so doll anders dar, nur dass halt dieses Wochenende die beiden Zugpferde nicht da waren. Aber also in meinem Kopf ist das nämlich alles sehr viel dramatischer als damals. In meinem Kopf ist es gerade so, oh, Krise. Aber eigentlich war es schon immer so im deutschen Team, dass wir zwei vorne haben, dann einer so in der Mitte und zwei, die manchmal in die Top 30 springen oder nicht. Ist das eine gewagte These?
Find ich schon. Also die mannschaftliche Dichte war definitiv schon mal größer. Also gerade auch in der Zeit, in der wo du das angesprochen hast. Also es gab auch zumindest Phasen in Saisons, wo es selbstverständlich war, dass man einmal nochmal einen Quotenplatz mehr hatte, wo man dann
Stimmt.
auch hochdekorierte Springer in den Continental-Cup schicken musste. Markus Eisenbichler, Stefan Laie, you name it. Und es dann aber trotzdem hingehauen hat, dass wirklich dann, wenn sie diesen Platz hatten, auch alle in die Punkte gesprungen sind. Und das, also wenn du jetzt theoretisch 7 Startplätze hättest oder 6 zumindest, glaube ich, brauchen wir uns nicht sicher sein, dass die alle in die Punkte springen. So, das, also
Die
ist,
ewige Optimistin in mir wollte es alles mal ein bisschen
ja,
positiver sehen, aber es
also
hat leider nicht geklappt.
ne, du weißt es ja auch als langjährige Stammhörerin, die Seite hat ja immer 2 Medaillen. Logischerweise.
Ja. Oh, Gernot, liebe Grüße.
Und also ich kann das verstehen, dass man sich da auch in Optimismus übt. Gleicherseits haben wir auch zum Beispiel von der Sera eine sehr lange Nachricht bekommen, die sich wirklich große, große Sorgen gemacht hat, die ich jetzt aber auch gar nicht hier groß einstreuen kann, weil wir auch nur ein gewisses Zeitkontingent haben, logischerweise. Ich verstehe beide Seiten. Ich glaube aber, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich bin schon der Meinung, dass gerade das Wetter die Form ein bisschen besser hat aussehen lassen am Sonntag, als sie es tatsächlich ist. Also die Ergebnisse sind besser als die Form, würde ich mal sagen. Das ist leider schade, aber es ist so.
Und um meine eigene These jetzt nochmal zu entkräften, in der Zeit war das natürlich auch so, Richard Freitag und Andy Wellinger sind halt fast immer aufs Podest gesprungen und auch nicht mal eben so den Platz 3, sondern wir haben hier auch von Weltcup-Siegen gesprochen, von um Vierschanzenturnier mitspringen gesprochen und so.
Olympiasiegen, ja.
Genau, und das
Ja.
ist dann doch nochmal eine andere Sphäre,
Richtig, ja.
Ach Werner, wo bist du bloß?
Ich glaube,
Willst
der
du
ist
nicht
gerade ganz froh.
zurückkommen?
Der ist, glaube ich, ganz froh, dass er den Job von Stefan Horngacher nicht machen muss.
Ja, außerdem hat er genug zu tun mit Eurosport und seinem fantastischen Sohn.
So ist es. Ja, der war eines der vielen Windopfer, die es gegeben hat. Also im zweiten Durchgang konnte einem da wirklich nur leid tun von der 6 auf die 29 zurück. Aber es hat zum Beispiel ja auch einen Mann zerbröselt, der ja eigentlich unaufhaltsam schien, bis es ihm dann auch mal in Innsbruck passiert ist. Domann Preutz, 27. Aber wie gesagt, ja auch längst nicht der einzige Prominente.
Aber bei Domen
Ja.
war es nicht nur der Wind, er war auch zu spät.
Auch das, ja. Der Sprung war sicherlich
Also.
nicht ideal, das ist korrekt.
Für mich war das ja, also ich wünsche ihm nichts Schlechtes. Ich finde das super geil, wie er gerade dominiert. Aber
Ja.
es ist auch unterhaltsam, dass da mal ein bisschen Abwechslung reinkommt.
Das
Dass
ist
es nicht
richtig.
alles immer so vorgeschrieben ist. Denn wenn wir demnächst nach Slowenien rüber gucken, auf die Frauenseite des Wochenendes, dann ist die Familie Priots dann doch wieder sehr vorhersehbar auf dem ersten Platz gelandet.
Das ist korrekt, ja. Dazu kommen wir gleich noch. Ich finde aber gerade ganz passende Frage von Marcel. Den Namen habe ich das erste Mal gelesen, der uns gefragt hat: Wird bei den leistungsstärkeren Athleten unfairerweise länger gewartet als bei den anderen? Ich würde jetzt mal behaupten, dass das Wochenende so ein bisschen die Antithese war, weil sonst hätten Jonas Schuster oder ein Domen Prioc wahrscheinlich bessere Bedingungen erwischt. Aber also ich sage euch ganz ehrlich, ich habe das ja auch so dargelegt. Das war so ein Wettkampf, wo ich finde, dass es der zweite Durchgang nur noch schlimmer gemacht hat. Also sie haben wahrscheinlich irgendwie gehofft, ja, vielleicht repariert sich das Ergebnis durch einen zweiten Durchgang. Aber nee, ein Durchgang hätte es auch getan. Das ist meine Meinungsmäßigkeit. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst.
Also zu der Frage von dem Marcel, ich glaube, also das ist eine gute Widerlegung dieser These, dieser Wettkampf. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen recht hat. Aber ich glaube nicht auf einer bewussten Ebene, sondern eher auf einer unbewussten Ebene. Denn wenn da
Ja.
jetzt irgendwie die Vierschanzentournee ist und Stefan Kraft sitzt 18 Minuten oben, bevor er runterspringen darf. Nein, wie lange waren es eigentlich? 7 Minuten oder so? Aber
Ja,
es war
irgendwie
9.
sowas in der Art, ja.
Also doch, da geht schon noch mal eine andere Vorsicht mit einher, denke ich schon. Aber
Ja.
finde ich auch irgendwie okay, wenn es nicht ausartet.
Ja, genau. Also wenn die anderen nicht durchgejagt werden, so nach dem Motto, nach uns die Sintflut, und bei den anderen, die anderen werden wirklich protegiert, dann finde ich es auch zu viel. Aber in gewisser Weise ist es ja nun mal so, dass die Top-Athleten sich dieses Standing halt auch irgendwo erarbeitet haben. Das finde ich in dem Fall sogar noch nachvollziehbarer, als wenn unser Lieblingsthema Kampfrichternoten, wenn dann wirklich nur nach Namen benotet wird. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht haben. Das finde ich
Oh,
ganz furchtbar.
ja, das macht mich auch super aggressiv. Gefühlt ist die Note schon aufgeschrieben, bevor die Person überhaupt gelandet ist.
Ja. Das war ja auch noch eine Schwierigkeit jetzt an dem Wochenende, dadurch, dass es ja so geschneit hat, zumindest am Sonntag, war es nicht so einfach, da gute Landung zu setzen. Aber wie es geht, hat Laniszek vorgemacht. Also das war wirklich richtig großer Sport, den er da geliefert hat. Ansonsten auch der Wind konnte nicht verhindern, dass die Österreicher wieder ein tolles Mannschaftsergebnis eingeflogen haben.
Selbst ohne Kraft
Ist
und Schofenig.
selbst ohne Kraft und Chopinick. Und eigentlich hätte es auch irgendwie in den Saisonverlauf gepasst, wenn das ein Wettkampf gewesen wäre, worum ein Norweger auf dem Podest gelandet wäre, weil auf das warten sie nach wie vor noch. Bin gespannt, ob das noch kommt.
Hast du irgendeine These dazu, was bei Lindvik da jetzt passiert ist? Der war die letzten Wettkämpfe, wenn ich das im Kopf habe, immer eher ein Wackelkandidat. Und jetzt gestern hat er da echt. Vor allem der zweite mit den 140, echt nochmal welche rausgezimmert so. Meinst du, das ist einfach normaler Saisonverlauf oder was glaubst du, was da passiert ist?
Also für mich kam das sehr überraschend, nachdem er ja die Tournee auch abgebrochen hatte,
Ja.
vorzeitig. Würde mal dreist behaupten, dass da auch viel, also allein wenn man sich die Minuspunkte anguckt, dass gerade im zweiten Durchgang da der Wind auch viel mitgeholfen hat. Also da ironisch, auch da ließ das Wetter die Form besser aussehen, als sie ist. Also da wäre ich noch vorsichtig, den da jetzt vorne einzusortieren weiterhin.
Okay.
Umgekehrt wiederum, Wladimir Sugrawski hatte die Chance auf sein erstes Podium, ist dann aber auch völlig verweht worden. Ja, das wäre ihm zu gönnen gewesen, wenn er das noch geschafft hätte.
Hey, wir haben ja doch noch jemanden unter den Top 15.
Ja, klar, genau. Aber das war ein schönes Bild, wie seine Teamkollegen, die nicht seine Teamkollegen sind, dann noch auf ihn gewartet haben. Das war zumindest schön, ja.
Finde ich auch, auch in dieser Doku Fly, die man da in der ARD-Mediathek sehen kann, wenn man hinter die Kulissen geschaut hat und die bei irgendwelchen Abendessen oder so zusammensaßen oder Horngacher Kritik gegeben hat oder so, dann sitzt er natürlich einfach zwischen den anderen Springern und ist komplett integriert und einfach ein Teil der Mannschaft. Das finde ich total schön.
Ja, absolut. Ich habe es inzwischen auch geschafft, sie zu schauen, und finde sie in großen Teilen wirklich sehr gelungen. Kann ich nicht anders sagen.
Und jetzt würde ich so gerne wissen, was die Teile sind, die du nicht gelungen findest.
Das kann man sich vielleicht sogar teilweise denken. Aber das führe ich vielleicht nochmal an anderer Stelle aus. Ich
Ist
würde
gut.
sagen, wir sollten auf jeden Fall noch, weil es seine Abschiedsvorstellung war und er wirklich sehr ausführlich gewürdigt worden ist, zumindest vom Publikum und von den Organisatoren vom Wetter leider überhaupt nicht über Kamels doch sprechen. Also jetzt so langsam wird es einem, glaube ich, bewusst, dass er jetzt bald nicht mehr unter den aktiven Skispringern sein wird.
Ich finde, dass Kamils doch, also der ist für mich einer der wichtigsten Sportler, die mir bekannt sind in diesem Sport. Und das liegt nicht nur an seinen fantastischen, also an seiner fantastischen Bilanz von Vierschanzenturniersieger, der mit Hannah Wald gleichgezogen ist mit den 4 Siegen, Olympia, Gesamtweltcup mehrmals und so weiter. Es liegt für mich auch daran, dass der so etwas unglaublich Freundliches, er ist ein Gentleman des Sports. So wirkt er auf mich. Das ist etwas, hat etwas Ausgeglichenes, Faires, Freundliches, immer Aufgeschlossenes, Höfliches, ein ganz, ganz toller Mensch. Also ich habe ihm, egal gegen wen er angetreten ist, auch bei meinem liebsten Richard Freitag, habe ich immer Kamils doch trotzdem die Daumen gedrückt, weil ich ihn einen so sympathischen Sportsmann finde. Und das war für mich dann auch eine emotionale Sache. Oder ist es, dass es dieses seine letzte Saison ist?
Ja, kann ich alles nur unterschreiben, was du so gesagt hast. Und ich würde dem Ganzen noch das Wort bodenständig hinzufügen, weil er seit geraumer Zeit ja auch sehr bemüht ist, dem Sport was zurückzugeben mit der Trainingsgruppe, die er dort gegründet hat in Zakopane, um jüngeren Sportlern auch zu helfen, zusammen mit seiner Frau. Das finde ich wirklich klasse. Und in seiner Abschiedsrede auch, dass er dann sagte, ja, dass ihr immer alle für mich an die Schanze gekommen seid, das hättet ihr gar nicht machen müssen. Also es war eigentlich sogar zu viel des Guten sozusagen. Und ich wünsche euch für die Zukunft einfach nur, dass ihr weiterhin die polnische Nationalhymne bei Siegerehrungen hören könnt. Das ja, auch das ist ein Teil, ja, spricht einfach für seine Größe. Muss man wirklich so sagen. Also deswegen schön, dass man ihm da einen Abschied beschert hat. Das ist sicherlich auch nicht einfach für ihn gewesen und ja, tat mir in dem Sinne leid, dass er da wirklich nur einen Sprung absolvieren durfte, weil da hätte er sich definitiv was Besseres verdient gehabt, aber so war
Wenn
es
man
in dem
sich
Fall.
da nochmal daran zurückerinnert, als was Markus Eisenbichler zum Beispiel für ein Glück hatte mit seinem Abschied, okay, ne, kam mir jetzt, Saison geht ja noch weiter, aber trotzdem war das jetzt so die Heimat und die heimischen Fans und so. Und ich meine, Markus Eisenbichlers Abschied, wenn man sich das in Planitzer nochmal so vor Augen führt, man kann das auch bei YouTube nochmal von irgendwelchen Anbietern sich anschauen, die das zusammengefasst haben. Super Flügel nochmal über sich hinausgewachsen nach den Jahren und alle Freunde da und Riesenparty und nochmal dieses sportliche Highlight von einem richtig langen Flug als letztem Sprung und so. Also das Universum war Markus Eisenbichler da schon sehr gewogen, um das zu einem schönen Abschied zu machen. Und das hat mich dann gestern, vorgestern, ein bisschen traurig gemacht, dass Kamil das nicht bekommen hat.
Ich bin mir sicher, dass er das in Planica bekommen wird.
Ich
Gehört
hoffe.
zu seinen Lieblingsschanzen. Er ist ja auch Schanzenrekordhalter gewesen dort, muss man ja sagen. Sehr oft dort gewonnen. Also von daher wird das hoffentlich dann eine würdige Abschiedsvorstellung in dem Sinne.
Hast du irgendwelche verrückten Statistiken zu Kamil Stoch in der Hinterhand? Oder du Skisprung-Lexikon? Irgendwas, Kamil Stoch ist der Erste, der das und das, der Einzige, der das und das oder sowas?
Boah, jetzt aus dem Stand schwierig. Also ich finde mit die amüsanteste Statistik ist ja, dass er es ironischerweise nicht geschafft hat, Adam Małysz in Sachen Weltcupsiege zu überfliegen. Da stehen sie ja, wie der Österreicher sagen würde, ex aequo.
Ex-Equo.
Aber das finde ich passt auch irgendwie, weil es war damals auch schon so eine Art Staffelstabübergabe, als Kamils doch ausgerechnet in Zakopane seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hat und man wusste, ah, okay, jetzt kommt der Thronfolger quasi. Und so leichte Anbandlungen, finde ich, hat das mit Kacper Tomaszak auch wenn der natürlich jetzt noch nicht auf dem Podium gelandet ist. Aber es könnte ja trotzdem eine Art fließender Übergang sein.
Hast du ein Gefühl, was das Highlight von Kamils Karriere ist? Meinst du, es ist die Verschanzentournee, also der Vierfachsieg von ihm, oder ist es vielleicht auch eher Gesamtweltcup?
Boah, das ist eine große Frage. Ich glaube, die Tournee ist schon sehr weit vorne mit dabei, weil er einfach einen Mythos beerdigt hat, sozusagen. Auch wenn das jetzt ein bisschen martialisch ausgedrückt, aber das ist, glaube ich, schon ziemlich weit vorne. Aber natürlich auch die Tatsache, dass er bis auf Skiflug-Weltmeister einfach alles gewonnen hat, was es in dem Sport zu gewinnen geht. Also Es ist ja einfach ein Lebenswerk, was der Mann vollbracht hat. So, deswegen schwierig, sich da, glaube ich, auf was festzulegen.
Also für mich war am eindrucksvollsten auf jeden Fall diese Vierschanzentournee. Ich erinnere mich
Ja.
noch, wie Sven Hannawald in Bischofshofen dann in den Auslauf kam und ihm so als Ersten gratuliert hat und so. Es war echt ein schöner Moment.
Ja, und es ist also, wenn man sich dann auch so Gedanken drüber macht, was man eigentlich für ein Glück hat, solche Sportler erleben und verfolgen zu dürfen, dann würde ich das sagen, ist das eigentlich so das Größte, was du als Zuschauer so haben. Also die Erfolge, alles schön und gut, aber einfach so, dass du so jemanden auf irgendeine Art und Weise begleiten durftest, das finde ich schon ein ziemlich großes Privileg.
Schön.
Und also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann ist, wenn du jetzt Pole bist oder auch polnischer Journalist. Und das, also ich meine, das habe ich ja auch aus nächster Nähe immer mitbekommen, wie geduldig er sich den Leuten dann auch gestellt hat, egal wie viele da vor ihm standen. Also das habe ich an ihm auch immer bewundert. Das muss ich auf jeden Fall auch noch sagen. Jetzt harter Übergang, aber die kurioseste Geschichte war der doppelte Durchgang für Jason Colby. Ich weiß nicht, ob ihr das da
Ja.
draußen mitbekommen habt. Ich bin ehrlich, ich habe es im Live gar nicht so mitbekommen, aber dann habe ich noch mal ein Video gesehen, auch aus Trainerperspektive, wie du richtig hörst, wie er mit seinem Körper gegen diesen Schneebläser fährt. Und da dachte ich, okay, also das ist der gerechtfertigste Wiederholungssprung, den es je gegeben hat.
Ich habe das auch nicht gesehen bislang. Ich habe noch kein Video gesehen. Das werde ich mir dann nachher nochmal ergoogeln. Ich habe es auch nur im Nachhinein erfahren. Dachte so, echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und dafür, also, dass er
Ja.
sich da nicht hat aus dem Konzept bringen lassen. Ich meine, was sollst du machen, ne? Du musst ja springen. Du kannst ja nicht anhalten und sagen, stopp.
Das, ja. Es hat mich aber, also als ich es dann gesehen hat es mich sofort erinnert an einen Vorfall, den ich sogar selbst kommentiert habe, damals bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal 2020. Da war es Sander Vossan Eriksen aus Norwegen, der auch nur eine ganz kurze Weltcup-Karriere hatte, der auch von einem Laubbläser getroffen wurde, seinen Sprung dann wiederholen konnte. Und bei diesem Sprung ging es um eine Medaille. Also er hat dann sogar noch Silber geholt. Das ist für mich
Das ist
der
ja
krasseste
cool.
Fall, an den ich mich so erinnern kann.
Das ist cool. Ja, ich
Ja.
musste an Felix Hoffmann denken und wie er hängen geblieben ist da mit seinem Schuh. Also
Ja.
irgendwie kurios, was da manchmal passieren kann für Dinge, können für Dinge, ja.
Ja. Es ist, die Sportart spart nicht mit solchen Dingen. Das ist auf jeden Fall noch
Aber
wichtig zu erwähnen.
wir verquatschen uns heute ein bisschen, aber wie gesagt, die Springen waren ja auch jetzt nicht die Springen fürs Jahrtausend. Deswegen finde ich das auch okay, dass wir manchmal in andere Themen abschweifen. Das dramatischste Kuriosum war ja wirklich Tandes Bindung, die aufgegangen ist in Bischofshofen, als er fast die Vierschanzentournee geholt hätte. Das war, ne? Das war,
Ja,
wann war das?
wenn es
17?
um große Titel geht, auf jeden Fall. Wobei ich
Das
sogar
war
noch der,
schlimm.
der wo, wobei ich das, das, was sich am ehesten noch eingebrannt hatte, war, wie Christopher Eriksen Sundal in Lillehammer von der Spurfräse geschubst wurde.
Oh
Letzte
Gott, stimmt.
Saison.
Oh
Oder war es
Gott. Oh
vorletzte
Gott.
Saison? Ich weiß es nicht. Letzte oder
Nee, es ist
vorletzte
noch nicht so
Saison?
lange
Letzte
her.
Saison müsste es gewesen sein. Ja, beim
Ich glaube
Weltcup-Auftakt, ja.
auch. Oh
Ja,
Gott.
also das vielleicht ironischerweise könnte man da mal eine Folge zu machen, so Kuriositäten auf den Schanzen oder weiß nicht. Wenn ihr da Bock drauf habt und euch noch was einfällt, schreibt es uns auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall meine Idee. Die Henny hat uns noch geschrieben, eine Einschätzung zum französischen Team wäre toll. Auf jeden Fall liebe Grüße an dich. Den Namen lese ich jetzt auch zum ersten Mal.
Vielleicht ist Henny ja Enrique oder ich weiß es nicht. Jemand, der auch Französisch, die auch französischen Hintergrund hat.
Ich lese nur
Henriette.
den Insta-Namen. Ja, ich würde mal sagen, im Superteam mit Platz 10 leistungsgerecht abgeschnitten, weil du dann ja schon merkst, okay, sie haben einen Springer so in der erweiterten Weltspitze, würde ich mal sagen. Valentin Foubert tut man ihm, glaube ich, kein Unrecht mit, weil er doch noch so seine Schwankungen drin hat. Der zweite Mann ist dann halt das Ding. Ne? Jules Cherbet war im ersten Durchgang ordentlich, der zweite wiederum war dann so, wie man es eigentlich von ihm gewohnt ist. Aber Immerhin sind sie jetzt mal wieder dabei. So, dass sie da in Teamformaten ein Team stellen können, dass sie das auch bei Olympia schaffen werden. Das ist schon mal cool. Es braucht halt seine Zeit, aber man merkt zumindest jetzt, hey, durch die Olympischen Spiele zu Hause, dann in nicht allzu ferner Zukunft, es tut sich was. Das finde ich sehr positiv.
Und Foubert macht ja wirklich sowieso eine ganz gute Saison. Also
Ja.
gut, der zweite Sprung in Zakopane jetzt am Sonntag war sicherlich auch ein bisschen vom Wind unterstützt, aber nichtsdestotrotz muss man auch erstmal runterbringen und das hat er richtig gut gemacht. Also der ist auf jeden Fall auch auf der aufsteigenden Kurve und wer weiß, was da noch kommt. Voll cool.
Springt auf jeden Fall die beste Saison seines Lebens. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und zum Abschluss noch die Frage von der lieben Lea. Sind Felix und Hille in Sapporo mit dabei? Wir
Das
wissen
können
es.
wir beantworten, oder?
Nee, wir wissen es stand jetzt noch nicht, weil
Echt?
das Aufgebot noch nicht draußen ist. Nee, das Aufgebot kommt immer mittwochs, wenn es normales Weltcup-Wochenende ist. Aber die beiden waren zumindest auf der Olympia-Einkleidung des DOSB schon und Hille geht es zumindest deutlich besser. Er hofft auch, dass ein Sapporo dabei sein wird. Bei Felix sieht es mit dem Knie auch besser aus. Dafür ist er jetzt krank geworden. Also mit dem würde ich jetzt mal nicht rechnen. Für Hille wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn er vorm Skifliegen nochmal ein Wochenende hätte. Aber Stand jetzt wissen wir es halt noch nicht. Da nehmen wir einen Tag zu früh auf.
Ja, aber ich finde es ganz gut, dass der Felix dann auch die Grenze zieht, weil dann die Reise nach Japan ist bestimmt sehr strapaziös und vielleicht
Ja.
hat er dann auch einen Vorteil dadurch, dass er halt das nicht das Hin und Her dann nicht hatte, weißt du?
Du lässt das Wochenende genauso werden wie jetzt das letzte in Zakopane oder auch in Sapporo, weil da sollten eigentlich drei Springen stattfinden. Schlussendlich waren es quasi anderthalb. Also ein Springen komplett, eins mit einem Durchgang und eins gar nicht. Kann passieren. Also von daher überhaupt kein Stress, finde ich vollkommen richtig, da zu sagen, wir lassen das dann bleiben. So ergibt es keinen Sinn.
Weißt du, wie Felix Hoffmann als Skiflieger zuletzt war? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ganz solide. Also mag er grundsätzlich gerne auch. Ich erinnere mich, dass er, als er das erste Mal in Planica war, gleich im ersten Training mal 235 Meter geflogen ist, was bis heute auch sein
Nice.
Hausrekord ist. Also das könnte, glaube ich, ganz gut werden.
Schön, da bin ich gespannt. Das ist doch immer ein bisschen aufregend dann, wenn jemand das erste Mal so eine richtig gute Saison hat und dann geht er auf die Skiflugschanze, wie man dann damit umgeht.
Ja,
Interessant.
total. Wird spannend zu sein, dann in der übernächsten Woche geht es ja dann auf die Heini-Klopfer-Schanze um Medaillen. Damit würde ich sagen, liebe Julia, wir schauen nach Ljubno
Jawohl.
in das slowenische Tollhaus, wo du es schon vorweggenommen hast. Es gab zwei Siege von Nika Preuz, das durfte man im Vorhinein denken, dass sie zumindest ein Springen dominiert, das konnte man sich auch erdenken. Am zweiten Tag ist es dann allerdings richtig knapp geworden. Mal wieder ist Lisa Eder zweimal Zweite geworden und mal wieder hat Deutschland zwei dritte Plätze geholt durch Selina Freitag und Katharina Schmid bei ihrer, ja auch da eine von vielen Abschiedsvorstellungen, kann man ja in dem Sinne sagen, auf der Schanze, wo sie ihren ersten Weltcupsieg geholt hat. Ja, also man muss ja wirklich sagen, was die Slowenen da wieder abgerissen haben in Ljubno, fantastisch. Also wenn es rein nach der Stimmung gehen würde, müsstest du Ljubno einen Fixplatz geben, finde ich. Also was da abgegangen ist, Wahnsinn.
Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Jubno immer noch, auch wenn man den Frauen gerne mehr Großschanzensprünge gibt, immer noch im Weltcup-Kalender zu finden ist, weil es einfach so Spaß macht und die Leute so Bock haben, da an die Schanze zu kommen. Und wie schön, dass sie auch belohnt wurden mit den Siegen von Nika.
Total. Ich dachte mir so, als ich das Springen, als ich mir die Springen angeguckt habe und dann mal wieder, wie es so gerne ist, irgendwie bei 88 Metern verkürzt wurde, weil das halt schon sehr weite Sprünge sind auf der Schanze. Gibt den Leuten eine größere. Bitte. Sie haben sich's verdient. Dieser kleine Backen wird diesem großen Event, was es ja ist, wird es ja nicht gerecht. Also, die haben jetzt wieder an beiden Tagen 8.500 Zuschauer an der Schanze gehabt. Für ein Dorf, was, ich glaube, 4.000 Einwohner hat. Verrückt. Der
Ja,
Luki hat auch gefragt.
ja,
Ja?
bitte.
Nee, der Luki hat gefragt, hätte sich Ljub nur einen Herrenweltcup verdient und würde der angenommen werden?
Was heißt denn hier verdient? Als wäre das besser als das Frauenspringen. Irgendwie finde ich es geil, dass Jupp nur dieses Frauenskispringen-Zentrum ist, diese Hochburg. Irgendwie mag ich das. Aber klar, die Männer dürfen da auch gerne springen, meinetwegen.
Wenn sie es gestemmt bekommen, jederzeit. Und sie haben ja auch gesagt, dass wenn sie dann mal diese Riesenschanze bauen, diese 160 Meter Schanze, wenn das denn dann mal kommt, dass sie das auch logischerweise dann machen wollen. Die Frage ist halt, wie weit ist der Weg bis dorthin? Wann könnte das geschafft werden? Jetzt in der nächsten Saison sind sie noch mit dabei, aber alles, was danach kommt, ist dann fraglich und so schnell wird die Schanze wahrscheinlich nicht gebaut werden. Also das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Aber ja, wenn du siehst, was da los ist, dann natürlich hätten sie sich verdient. Also die Frage stellt sich gar nicht aus meiner Sicht.
Am Samstag hat die deutsche Mannschaft ja auch wieder gezeigt, dass sie ziemlich stabil sind und alle nah beieinander. Wie toll, dass Juliane Seifert mal wieder unter die Top 10 gesprungen ist. Total cool. Anna Holland auch vorne mit dabei. Und das, obwohl Agnes Reisch gar nicht mit war, haben wir vier Frauen unter den Top 12. Das ist ja mega.
Total. Und auch da war es wieder nur der Wind, der am Sonntag noch Besseres verhindert hat. Also gerade Selina
Ja,
Freitag konnte
Selina.
einem wirklich leid tun. Die hat in beiden Durchgängen wirklich die schlechtesten Verhältnisse erwischt. Auch wenn Jenny Rautionaho das im ersten Durchgang mit plus 40 Punkten noch toppen konnte. Also da habe ich dann auch geschrieben, das wird ein Punkterekord für die Ewigkeit bleiben, auf der Schanze zumindest. Aber ja, falls ihr die Springen nicht gesehen haben solltet und euch wundert, dass Selina Freitag nur 19. geworden ist, sie konnte gar nicht besser abschneiden. Hat Heinz Kuttin auch klar und deutlich so gesagt. Aber wird sie nicht umhauen.
Da hat
Ja.
Nika es auch ein bisschen spannend gemacht. Am Sonntag hat dem Springen auch gut getan, dass man
Total.
echt kurz dachte, jetzt könnte Lisa Eder endlich in Weltcupsieg einspringen.
Ja.
Tja,
Das.
passt.
Die Hoffnung wird sie seit geraumer Zeit auch gehabt haben. Und
Ein Pünktchen.
ein Pünktchen. Aber es war ja in Villach war es ja sogar noch knapper. Da waren es, glaube ich, 0,6 oder sowas in der Größenordnung. Aber natürlich ist die Frage vom Lugi berechtigt, wer aus dem Skisprungpaar schafft zuerst den ersten Weltcupsieg? Lisa oder Manuel?
Lisa.
Ja.
Sorry.
Glaube ich, müssen wir nicht spannender machen, als es ist. So langsam geben dem Manuel ja auch die Chancen aus, wenn man ehrlich ist. Er könnte zumindest in Milano Cortina der älteste österreichische Olympiasieger werden. Habe ich dieser Tage noch rausgefunden. Das wäre auf jeden Fall spannend, aber nee, es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis Lisa Eder den ersten Sieg holt. Da ist sie definitiv näher dran.
Der älteste österreichische Olympiasieger könnte er werden.
Ja.
Du weißt sicherlich auch, wer der älteste Olympiasieger Skispringen ist gerade. Also nicht nur Österreich, sondern allgemein.
Nee, wissen tue ich es nicht. Das müsste ich
Mensch,
nachschauen.
Skisprung-Lexikon, was ist los mit dir heute?
Olympia-Vorbereitung beginnt erst noch. Ich muss erst mal die Norm schaffen. Das reiche ich zur nächsten Folge nach, versprochen.
Danke dir, danke dir. Wir werden alle mit angehaltenem Atem warten.
Die einen mehr, die anderen weniger, würde ich mal behaupten, ja. Ansonsten war dieses Wochenende ja deshalb interessant, weil es ja einige Topspringerinnen gab, die gesagt haben, sie schenken sich das. Also nicht nur Agnes Reisch war ja nicht da, bei ihr war das ja im Vorhinein schon klar, dass sie sich das sparen wird. Auch Abigail Strater zum Beispiel ausgelassen. Die Norwegerinnen waren im Prinzip quasi nicht da, bis auf Ingvild Midskogen, aber die war auch eher unter ferner liefen. Die Japanerinnen sind vorzeitig nach Asien geflogen, das heißt, sie werden jetzt erst in China wieder zum Trost dazustoßen. Das heißt, es hat sich die Tür geöffnet für einige andere, um ganz nach vorne zu springen oder ja, Erfolgserlebnisse zu sammeln, wie zum Beispiel ja, Julia Mühlbacher, Lisa Eders Teamkollege mit ihrem besten Saisonergebnis, aber weil wir auch in der letzten Folge ziemlich ausführlich darüber gesprochen haben, wen schicken die Österreicherinnen denn eigentlich zu Olympia? Da waren sie jetzt das erste Mal zu viert in den Punkten, denn auch Megan Watzak und Hannah Wiegele haben es in die Punkteränge geschafft. Megan hat es am Sonntag nochmal wiederholt, in dem Sinne also sehr, sehr positiv. Aber ansonsten bin ich ehrlicherweise fast nicht mehr hinterhergekommen mit den vielen Bestleistungen, die es da gegeben hat. Also es ist Wahnsinn, wie viele da ihre Chancen genutzt haben. Aber es hat sich mal wieder bewahrheitet, dass das Frauenfeld ein sehr, sehr buntes ist, was so die Nationen angeht.
Super cool. Ich meine, wir hatten eine Tschechin, unter den Top 30, Ukrainerin, aus der eine Slowakin. Also so viele Nationen, die in den Männerweltcups, wenn dann nur in seltenen Fällen in den Top 30 vertreten sind. Voll cool.
China in geballter Macht, also auch mannschaftlich diesmal. Gut, wird sich dann zeigen, wie nachhaltig das ist, aber
China.
sehr cool. Ja, unsere Schweizer Hoffnung, Sina Arnett auch wieder. Also, das hat echt Spaß gemacht zu gucken. Und wir waren natürlich auch neugierig, wie sich die slowenische nationale Gruppe so schlägt. Und da hat sich vor allem hervorgetan Jurica Jesenko, die am Sonntag mit Platz 12 ihr bestes Weltcup-Ergebnis geholt hat. Sehr, 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 sehr stark auf jeden Fall. Der Nils hat uns noch die Frage gestellt, was eigentlich mit Ema Klinitz los ist, weil sie auch in der nationalen Gruppe nicht am Start war. Liegt hier eine Verletzung vor oder einfach eine tiefe Formkrise? Weder noch. So ganz will der Verband da nicht rausrücken mit der Sprache, was je nach Umstand ja auch verständlich ist, dass man da irgendwo auch die Privatsphäre der Athleten schützen möchte. Aber es sind auf jeden Fall langanhaltende gesundheitliche Probleme. Also mit der brauchen wir diese Saison wahrscheinlich nicht mehr zu rechnen, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil obwohl die Sloweninnen jetzt ein ganz ordentliches Wochenende hatten, noch eine weitere Topspringerin könnten sie natürlich irgendwo auch gebrauchen.
An dieser Stelle auf jeden Fall gute Besserungen an die Ema Klinitz.
Ja, genau so ist es. Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles im Großen und Ganzen besprochen und können zu den Preisen kommen, wie wir sie jede Woche vergeben, zum Adler der Woche. Ihr habt uns Vorschläge geschickt. Bei den Männern gab es gleich zwei, deswegen fangen wir mit denen an. Die Lea hat einmal Yevgen Marusiak ins Rennen geworfen und der Dada 1896, der, glaube ich, jede Woche geschrieben hat, hat sich für Hector Kapustik stark gemacht. Julia, wem geben wir den Adler?
Wir hatten genau dieselben beiden Kandidaten im Rennen und haben uns jetzt für den slowakischen Kollegen entschieden. Wie heißt er noch? Entschuldige.
Hector Kapustik.
Danke, es tut mir leid,
Bitte.
Hector, es tut mir so leid. Das hat aber einen guten Grund, warum wir uns dafür entschieden haben. Nicht nur hat er tolle Leistung gezeigt, sondern es hängt auch mit der anderen Person zusammen, die den Adler der Woche kriegt. Nämlich Luis.
Ja, nämlich mit seiner Schwester Kia Maria Kapustikova, wie sie ja dann im slowakischen Gegenderten dann richtig heißt. Die ist sogar gleich zweimal in die Punkte gesprungen. Gut, sie hatte auch eine Chance mehr, logischerweise, aber Platz 17 und Platz 24, herausragende Leistungen. Die ersten Weltcup-Punkte für die Slowakei bei den Frauen überhaupt und die ersten Weltcup-Punkte für die Slowakei im Männerweltcup seit über 20 Jahren durch ein Geschwisterpaar, fanden wir als Story einfach zu gut. Da konnten wir nicht vorbeigucken.
Super cool. Herzlichen Glückwunsch an die Kapustikow was.
An die Familie Kapustik, ja.
Genau.
Kapustik, Kapustikova, ja. Ja, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Wir hätten es natürlich auch, weil du die Ukraine gerade noch erwähnt hattest, auch Karina Koslowa geben können, die als 28. die ersten Weltcup-Punkte für die Ukraine geholt hat. Da hat sie jetzt leider das Pech gehabt, dass die Slowakin noch ein bisschen besser war als sie, aber das sollte auf jeden Fall noch erwähnt werden.
Und dass sie
Allein
nicht mit
deshalb,
Yevgen Marusiak verwandt ist, das war auch noch ein
das ist
Argument.
ziemlich eindeutig, dass das nicht so ist. Allein deshalb erwähnenswert, weil die gute, einerseits erst 16 Jahre alt ist, selber Jahrgang wie Kapustikova und eigentlich nordische Kombiniererin. Die war in dieser Saison auch schon im Loco-Weltcup am Start und hat es jetzt in beiden in die Punkte geschafft. Das können auch nicht so viele
Cool.
von sich behaupten. Also ja, bin mal gespannt, was danach von ihr kommt. Leider werden wir sie beide aller Voraussicht nach nicht bei Olympia sehen, weil beide Teams keinen Quotenplatz haben, wenn das letzte Update korrekt war, aber das kriege ich jetzt parallel nochmal raus. Die Slowakei hatte auf jeden Fall keinen, das war mir im Hinterkopf und die Ukraine leider auch nicht. Also werden wir sie da nicht wiedersehen, aber wie gesagt, sie sind beide 16, dann halt in 4 Jahren. Könnte was kommen von den beiden.
Apropos Quotenplatz, noch
Ja.
eine Frage für die nächste Woche. Was ist jetzt deine Einschätzung? Wie hoch, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit gibst du Kyle Geiger, dass er sich die Olympianorm erspringt nächstes Wochenende.
Maximal 10%.
Obwohl er ja jemand ist, der mit Druck manchmal über sich hinaus wächst, aber im Moment wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, also es sind halt nur noch die zwei Springen und also selbst von dem Top-15-Platz war er im Saisonverlauf schon so weit entfernt, dass ich das einfach nicht, also ich sehe es nicht kommen, ehrlicherweise. Also da müsste dann auch da nochmal Bezug nehmend auf das Vorgespräch, es müsste so ein Wettkampf kommen, wie ihn Andy Wellinger in Ruka hatte, dass er irgendwie mit mehr Glück als Verstand in nur einem Durchgang da reingespült wird.
Vielleicht,
Ansonsten ist das Thema durch aus meiner Sicht.
vielleicht macht die Meereshöhe in Japan irgendwie einen Unterschied, weil die sind doch da in einem ganz anderen Höhenverhältnis als sonst immer. Vielleicht macht das einen Unterschied und auf einmal geht der Knoten auf und alles funktioniert. Who knows?
Auch in Sapporo sind schon sehr, sehr unerwartete Dinge passiert. Von daher schauen wir es uns an, wenngleich die Wettkampfzeiten so bedingt zuschauerfreundlich sind, wie wir das kennen, nämlich um. Jetzt muss ich es leider parallel umrechnen. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ehrlicherweise. Oder kriege ich die Tabelle gerade schnell noch her? Ich weiß, dass am Sonntag auf jeden Fall um 3 Uhr in der Früh gesprungen wird. Also wer sich da die Nacht um die Ohren hauen will, bitte gerne. Und am
Oh.
Samstag 7:15 Uhr und Freitag 8 Uhr die Qualifikation. Haben wir es jetzt quasi
Ja, dann
rückgedröselt,
gucke ich die Zusammenfassung.
ja. Bei den Frauen kannst du es dir vielleicht noch anders überlegen, denn da ist bereits am Donnerstag wichtig, um 10 Uhr die Qualifikation und am Freitag um 9 Uhr der Wettkampf und am Samstag 7:45 Uhr Quali, 9 Uhr Wettkampf. Ist ein bisschen, also zum Frühstück kann man sich das geben.
Freitag muss ich halt arbeiten. Naja,
Ja.
gucken wir mal, ob sich der
Gucken wir
Ticker
mal.
neben dem Computer offen halten lässt.
Wird auch da spannend, denn die Frauen springen das allererste Mal in Zhangjiakou auf der Großschanze. Bis auf die Chinesinnen kennt die noch gar keine. Das ist schon mal ein Faktor. Wenn denn der Wind mitspielt. Ich habe die Windprognose gesehen und gleich gedacht, okay, die Springen werden sicherlich nicht auf der Großschanze stattfinden, sondern auf die Normalschanze umgelegt. Also zumindest, dass ihr es mal gehört habt, die Prognosen sind nicht besonders gut, aber es besteht ja zum Glück die Option, dass man umzieht, dass man zumindest irgendwie springen kann. Aber auf die Großschanze würde ich jetzt mal nur so bedingt setzen.
Weil die Skiflug-WM ja jetzt auch nicht mehr ganz so weit weg ist, wie hoch sind die Chancen, dass jemand anderes als Domen Preuß die Skiflug-WM gewinnt?
Puh.
Eieiei.
Da bin ich geneigt, mehr als 10% zu geben. Sagen wir 11.
Ja.
Also, naja, ich meine, Timi Seitz hat doch schon gewonnen. Den darf er jetzt wieder seit Zakopane. Dem kann man da schon auf der Rechnung haben. Also, ja. Bin
Okay,
gespannt.
und
Es sind
noch.
halt da wieder vier Durchgänge, logischerweise, verteilt auf 2 Tage. Das heißt, wir können auch wieder völlig unterschiedliche Verhältnisse haben. Also die Gmade Wiesen ist es, glaube ich, nicht für den lieben Dom.
Ja, aber es ist ja auch sein Jahr und er ist ja der Gott des Skifliegens, deswegen.
Ja. Auf
Aber
dem
und jetzt.
besten Wege, die Saison von Peter zu reproduzieren, quasi. Dann würde ich sagen, wir lassen es für diese Woche gut sein. Seht es uns nach, wenn es jetzt nicht die sportlich allertiefste Analyse war. Aber nochmal, die Springen haben es jetzt auch nicht so unbedingt hergegeben. Wir sind gespannt, was uns das Wochenende in Japan und China so beschert. Deswegen sage ich erstmal vielen Dank, Julia, dass du heute mit dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank auch an euch da draußen beim Zuhören. Viel Spaß mit den Wettkämpfen und die Verabschiedung überlasse ich wie so oft und gerne dir.
Oh, danke schön, Luis. Also vielen Dank für diese schöne Aufnahme. Viel Spaß bei dem frühen Aufstehen nächste Woche und fliegt, soweit es geht.